Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Technik und Politik zusammen vereint. Ja, das geht nur in diesem Podcast. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hochinteressante, geradezu spannende Themen für euch vorbereitet. Es sind nur zwei Themen, aber weil ich so viel zu diesen Themen gefunden habe und so viel Lustiges und Witziges dazu berichten habe, teilweise auch traurig, je nachdem, ob man das allzu ernst nimmt oder ob man das eher mit einem lachenden Auge sieht. Zum einen der EG8-Gipfel, also so eine Art G8-Gipfel zum Thema Internet, der hat stattgefunden und da gab es interessante Ergebnisse, interessante Aussagen und die will ich so ein bisschen beleuchten. Und zum anderen ein rein technisch basierendes, techniklastiges Thema, nämlich Fedora 15 ist erschienen und ich will nicht nur erzählen, was es alles kann und so schön, sondern will auch einen ersten Erfahrungs- und Erlebnisbericht machen, denn es läuft gerade bei mir hier auf diesem kleinen Rechner, der für die Aufnahme, für das Mixing, für das Mixing ist eher der Mixer zuständig, aber der quasi die Aufnahme steuert hier gerade. Und ja, den habe ich, also diesen kleinen alten PC, habe ich dann auf Fedora 15 quasi in Anführungszeichen geupgradet. Also einfach parallel neu installiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, da möchte ich euch einige Erfahrungsberichte zu nennen. Aber wir fangen zunächst einmal mit dem politischen Thema an, nämlich dem G8-Gipfel zum Thema Internet. Ja, was kann man sich da ganz drunter vorstellen? Vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, glaube ich, war es, da fand halt eben dieser G8-Gipfel statt. Und bevor der G8-Gipfel schon richtig losgegangen ist, G8-Gipfel, da treffen sich halt eben die größten Wirtschaftsnationen und reden miteinander. Meistens die Chefs der Nationen, also bei uns die Bundeskanzlerin, der Präsident von Amerika, der Präsident von Frankreich und so weiter, Premierminister von England. Die treffen sich halt und es gab einige Tage bevor es halt diesen G8-Gipfel gab, gab es schon einen ja vorgefertigten Gipfel. Man hat schon seine Diplomaten schon vorgeschickt, die dann zum Thema Internet sich ein bisschen äußern sollten. Und ja, ich habe ja so das Gefühl, so ein bisschen, wenn in Sachen Internet, wenn sich da Leute treffen, gerade aus der Politik, dann habe ich so langsam das Gefühl, dass dann, gerade wenn die so beieinander sind, dass es eher, ja...
Auweia, also da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz.
So nach dem Motto da abläuft, wenn es um das Thema Internet geht, aber ja, ich wurde quasi auch bestätigt. Es wurde zum Beispiel aus Frankreich ein Internetbeauftragter geschickt, also von der Regierung Sarkozy, der Jean-Michel Hubert, das H wird ja nicht ausgesprochen, Hubert zu Deutsch, ich werde den wahrscheinlich auch Hubert jetzt nennen, ist tut ja nichts zur Sache. Auf jeden Fall, der hatte so glorreiche Sätze, wie zum Beispiel, muss ich einfach zitieren, trotz aller Probleme müssen wir die positive Bedeutung des Internets unterstreichen für das Wirtschaftswachstum, für die Weltentwicklung. Und dann habe ich nicht mehr aufhören können zu kotzen oder mir war so übel, dass ich den Satz nicht zu Ende lesen wollte, weil er ja schon so schlecht anfängt. Und der Gesetz geht also noch weiter, aber nach diesem Abschnitt hatte ich schon genug davon, wollte ihn gar nicht mehr durchlesen. Also trotz aller Probleme vor allen Dingen und dann natürlich unterstreichen für das Wirtschaftswachstum. Da ist natürlich klar, was er damit andeuten möchte, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Das heißt, das Internet muss ein Upgrade für die Wirtschaft bekommen, damit die Wirtschaft besser läuft. Und dann kloppt er halt noch weitere solche Sprüche raus, so zum Beispiel auch, dass die Industrie quasi dann auch, und da kommen wir jetzt auch zu dem, was er da so heimlich gesagt hat, oder heimlich so in den Worthülsen versteckt hat, dass die Industrie quasi der Regierung mitteilen soll, wo sie wieder etwas mehr Freiheiten benötigt im Internet, damit das Internet irgendwie reformiert werden kann und neue Gesetze fürs Internet geschaffen werden können. Ich dachte da erstmal, das meint er doch nicht ernst, oder? Das ist doch irgendwie,
lol.
Leider hat er das wohl ernst gemeint. Und das ist traurig. Also das ist richtig traurig. Das heißt, die Industrie soll jetzt demnächst ans Ruder gehen und sagen, wohin es mit dem Internet geht. Und der Politik vor allen Dingen vorschreiben, wohin es mit dem Internet geht. Und da frage ich mich ganz ehrlich, what the fuck? Das kann doch echt nicht sein. Aber es kommt noch besser. Also als er das ausgesprochen hat, da war ich also komplett perplex. Hubert fordert das zivilisierte Internet. Ich habe mich dann kurz am Kopf gekratzt, habe dann überlegt, irgendwie, also der muss sich doch wohl in der falschen Schublade vergriffen haben, weil ich dachte immer, dass die Chinesen sich diesen Begriff eigentlich schon patentiert haben oder gesichert haben, das zivilisierte Internet. Ihr kennt es ja in China, hinter der Great Firewall of China steckt halt eben das zivilisierte Internet. Und jetzt soll das auf ganz Europa ausgedehnt werden. Oh oh, da habe ich also ganz, also wirklich richtig Angst, gerade weil das so ein Franzose gesagt hat. Und irgendwie, also da wissen wir direkt, wo bei den Franzosen das Fähnchen im Wind hinweht. Wir dürfen Verstöße gegen Urheberrechte, gegen den Schutz des geistigen Eigentums oder gegen den Patentschutz nicht bagatellisieren. Das Wort kriege ich nie richtig beim ersten Mal ausgesprochen. Bagatellisieren. Das ist ein Originalzitat, auch wieder von Hubert. Und da ist auch wieder ganz klar, wohin der Wind weht, wie ich gerade gesagt habe. Also das erinnert sehr, sehr stark an Hanobi und an Three Strikes Gesetz. Also dreimal Urheberrechtsverstöße und hier wird das Internet gekappt für, keine Ahnung, 8 Jahre, 10 Jahre. 5 Jahre, ich weiß es nicht. Oder du landest dann direkt im Gefängnis, also warum nicht? Also anscheinend hält der Internetbeauftragte aus Frankreich das Internet auch für noch nicht brauchbar genug und es muss jetzt durch die Industrie und durch solche Gesetze brauchbar gemacht werden und die Industrie soll dabei helfen, solche Gesetze durchzusetzen und neue geniale Ideen zu schaffen. Also was für ein Begriff. Erst einmal zivilisiertes Internet. Schon mal kompletter Schwachsinn. Dann Internetbeauftragter, der nur Mumpitz redet. Und also es wundert mich überhaupt nicht, dass dann zum Beispiel solche Sachen, die wirklich wichtig wären fürs Internet, wie zum Beispiel die Netzneutralität, dass nicht irgendein Provider auf die Idee kommt, ja, jetzt können nur die Pakete aus Deutschland von IP-Range da bis da, das geht ja in IPv6 irgendwann mal, die werden bevorzugt, Text nur, Musik nicht, Video nicht und hier BitTorrent oder sowas, das werden wir komplett lahmlegen, so 0,5 Kilobit pro Sekunde maximal. Mehr darf dabei den anderen Leuten nicht ankommen, damit die Musikindustrie, die Content-Mafia dann befriedigt wird. Also das Three-Strikes-Gesetz im Grunde genommen, das dann auch angewendet werden kann in ja, in abgemilderter Form. Das heißt, man hat noch Internet, aber die Leute, die falsch hören wollen, auch wenn es legale Dateien sind, wenn es Creative Commons Musik ist, die können es quasi nicht, weil das einfach zu langsam ist. Und es wundert mich dann halt überhaupt nicht, dass halt Netzneutralität nicht auf den Tagesplan stand. Es gab nur kurz eine Erwähnung, als er, ich glaube, danach gefragt worden ist. Da hat er gesagt im Nebensatz kurz, ja, es ist nicht konsensfähig. Aber natürlich das zivilisierte Internet, das ist natürlich konsensfähig, das wollen alle in Europa, das will die ganze Welt, das zivilisierte Internet. Wir sollen uns ein Beispiel von China nehmen und ein zivilisiertes Internet schaffen. Also das ist echt, mir fällt auch nichts mehr ein, was ich dazu sagen kann. Da kann man also wirklich, das ist...
Alter, wenn ich du wäre, du würdest ja lachend in die Kreisliga rennen.
Mehr kann man zu dem Typen echt nicht sagen. Also hier zeigt sich mal ganz deutlich auch schon wieder, dass die Politiker und die Politik selber ihren Job nicht richtig verstehen. Es heißt doch nicht Vertreter der Content-Mafia oder irgendwelcher Wirtschaftsbosse, sondern Vertreter des Volkes. Wo ist das Volk hier, wenn man von den Plänen fürs Internet spricht in dem Zusammenhang? Wo ist das Volk? Ich verstehe es nicht. Man bemüht die Industrie, man bemüht neue Gesetze und denkt überhaupt nicht an das Volk. Das ist doch nicht im Sinne des Wohles des Volkes, dass wenn jemand dreimal hier einen Urheberrechtsverstoß begangen hat, dass ihm das Internet gekappt wird. Und ein ganz, ganz schönes Zitat, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es dann auch zu diesen ganzen Statements, die ihr natürlich auch nachlesen könnt, ich werde das alles verlinken, gab es dann natürlich auch was von ja, dem Blog, glaube ich, ist es Nova Spivak kam, kurz übersetzt. Ich zitiere es mal. Wenn wir uns nicht extrem vorsichtig und eifrig bemühen, das offene Internet vor Interessen von Wirtschaft und Regierungen zu schützen, glaube ich, dass wir am Ende ein Internet haben werden, das eher einem Gefängnis als einer Startrampe für eine fortschrittliche Entwicklung der Menschheit gleichen wird. Und den Satz kann ich nur unterstreichen. Da muss ich jetzt mal kurz pausieren, bevor ich weitermache mit dem nächsten Punkt, nämlich dem Punkt, dass es nicht nur hier bei uns in Europa schief läuft, sondern in den USA läuft es ja noch strikter, noch gefährlicher ab, denn dort arbeitet man, bastelt man quasi schon an Gesetzen herum, die einem das Internet sperren oder sogar ganze Server farmen, ganze Server sperren, wenn jemand zum Beispiel einen File-Sharing-Link in ein Forum hineinpostet, wird komplett das ganze Forum lahmgelegt, egal ob der Forenbetreiber das den Posting vielleicht schnell gelöscht hat oder als Spam markiert hat oder wie auch immer. Nur wenn, also die USA will sich das Recht herausnehmen, zusammen natürlich wieder hier mit der Content-Mafia, also mit der Musikindustrie, mit der Filmindustrie arbeitet man natürlich Hand in Hand, dass man so ein Gesetz aufbaut, dass halt eben solche Seiten dann komplett gesperrt werden, so dass also richtig kastriert wird hier, dass sowas gar nicht mehr auftauchen kann. Und wie gesagt, im Forum postet einer einen falschen Link oder sowas, wenn es nicht schnell genug gelöscht wird, ist halt auf einmal das ganze Forum weg. Falls man Pech hat und im Voraus schon was bezahlt hat für den Server fürs ganze Jahr und die schalten einen den Server ab, dann kriegt man natürlich das Geld nicht zurückerstattet und hat dann wirklich richtig mächtig ins Klo gegriffen. Und danach sieht es halt tatsächlich aus, dass eben dieses Zitat, wie wir uns, was ich ja schon mal vorgelesen habe, jetzt gerade eben, dass es wirklich aussieht wie so eine Art Gefängnis. In den USA mit diesem Gesetz natürlich noch mehr. Aber jetzt auch, wenn je mehr Industrie da reinkommt und je mehr die Industrie dann auch die Möglichkeit hat, Gesetze zu machen, desto mehr wird das Internet, dessen Freiheit beschnitten und desto mehr wird dann natürlich auch, desto mehr idiotische Ideen kommen dazu und desto mehr Grundsätze des Internets werden gebrochen, wie zum Beispiel die Anonymität. Es ist ja nicht, ist ja noch nicht lang genug her, dass einer von der CDU gefordert hat, dass man sich nicht mehr hinter Pseudonamen, hinter der Anonymität im Internet versteckt, sondern dass sich jeder quasi ausweist. Und ich kann mir vorstellen, es gibt auch schon einige Szenarien, die sich einige Leute ausgedacht haben, gerade jetzt auch mit dem neuen Personalausweis hier in Deutschland. Wenn das in Europa eingeführt wird und Europa dann auch so einen digitalen Personalausweis hat, kann es sein, durchaus sein, dass wenn man dann online shoppen gehen möchte, man sich zuerst mal mit seinem neuen Personalausweis anmelden muss, sonst kommt man auf die Webseite nicht drauf. Selbst wenn man auch nur so rumstöbern möchte, könnte es durchaus sein, dass Firmen das so machen werden. Die Industrie ist da ganz eigen, die kommt immer auf verrückte und ganz skurrile Ideen. Die hatten sie vornehmlich in der, sagen wir mal, in der analogen Welt erst einmal. Und man merkt es ja auch gerade mit Finanzkrise und so weiter, wer da die Hosen anhat hier und wer eigentlich regiert, das ist nämlich die Industrie, weil sie eben sehr viel der Politik auch vorschreibt, was Gesetze angeht. Man kann das mit der Atompolitik hier in Deutschland auch schon sehen, wie das noch vor einem Jahr lief hier mit der Atomlaufzeitverlängerung und so weiter, dass eben die Industrie die Gesetze quasi bestimmt und dass das schlecht für uns Menschen im Grunde genommen ist. Und wenn das jetzt ins Internetzeitalter, ins Internet schwappt im Grunde genommen, dann haben wir dort ein richtiges Problem, denn dann wird das Internet komplett langweilig und die Freiheit, die ganz große Freiheit, die das Internet so interessant macht, die würde verschwinden. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und wir dürfen das vor allen Dingen nicht zulassen, weil das Internet ja so frei ist, dass es ja auch andere Leute, die vielleicht in real, in analoger Unfreiheit leben. Man hat das in Ägypten gesehen, man hat das in vielen arabischen Staaten gesehen, die sich jetzt gegen ihre Machthaber, gegen die Unfreiheit im Realen, im Analogen wehren. Und das halt eben die Organisation in eben dem freien Internet und nur dem freien Internet möglich ist. Wenn es nämlich zensiert werden würde, das Internet, wenn man Schranken aufbaut, wenn das Internet langweilig wird, gibt es halt solche Bewegungen nicht mehr im Internet, sondern sie bilden sich halt irgendwo anders. Und das Gleiche sieht man natürlich auch in China. In China ist das Internet, da hat man fast so gut wie keine Bewegung gesehen. Es gab zwar einige Gerüchte, aber China hat das natürlich alles wieder wunderbar klein gehalten und das Internet wird zensiert, so dass es halt nicht möglich ist, und es wird auch abgehört natürlich, so dass es nicht möglich ist, sich schon spontan irgendwie im Internet zu sagen, ja, in 2 Stunden treffen wir uns auf dem Platz und demonstrieren groß, weil dort jetzt eine Kamera vom BBC aufgestellt ist oder irgendwas. Das ist halt nicht mehr möglich, weil das alles überwacht wird und teilweise auch abgeschaltet werden kann. Und das ist halt das Internet, was wir nicht wollen. Und gerade wenn so ein französischer Internetbeauftragter davon redet, ein zivilisiertes Internet aufzubauen, dann habe ich natürlich im Hinterkopf hier China und dieses komische Gedönse, was da abläuft. Und da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ganz, ganz heftig mit dem Kopf schütteln, dass der Kopf mir fast abfällt und nur sagen, das können wir gar nicht zulassen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich dann hier auch wieder Urheberrecht. Man hat immer vom Urheberrecht reformieren geredet und anstatt halt das Urheberrecht wirklich tatsächlich zu reformieren, dass auch mal wieder an den Verbraucher bzw. an die Konsumenten gedacht wird, weil die sind ja in dem jetzigen Urheberrecht fast komplett blind, überhaupt nicht zu sehen. Und man will es halt so regulieren, dass die Content-Mafia im Grunde genommen immer mehr Rechte bekommt, immer mehr Rechte erteilt werden, so dass in Sachen Urheberrecht wir als Konsumenten komplett ausgeblendet werden und nur noch die Content-Mafia, also die großen Firmen, die Musikfirmen, die Filmfirmen im Vordergrund stehen und auch noch nicht mal die Urheber. Die Urheber kommen dann ja erst an zweite oder dritte Stelle nach dem ganzen Profit für die Content-Mafia. Und also wie kann man jemandem das Internet verbieten, zum Beispiel, der dreimal eine Urheberrechtsverletzung begangen hat? Man kann den natürlich irgendwie strafen, durchaus, wenn er eine Urheberrechtsverletzung begangen hat, nicht nur, also weil er sich illegal was runtergeladen hat, sondern das auch noch weiter verkauft hat oder sowas. Dann würde ich sagen, ist er Betrug in vielen Fällen vielleicht auch, aber es ist vor allen Dingen hinterlistig und hinterfotzig und das sollte man nicht machen. Aber wenn er sich das für sich selber irgendwie runtergeladen hat, dahin müsste das, glaube ich, gehen, das Urheberrecht reformiert werden, dass so etwas wie halt ein Musikstück oder sowas für sich selber runtergeladen, damit er es irgendwie hören kann auf seinem Musikplayer, dass das legalisiert wird. Ich weiß, das ist ein großer Reformschritt, aber das ist der einzige Reformschritt, den ich sehe, der es uns erlaubt, dann weiterhin in einer Art Freiheit zu leben, in einem normalen Welt zu leben, so wie ich sie kenne. Es war ja vor 20, 30 Jahren nicht anders. Da hat man eben auf Kassetten irgendwelche Radiosachen mitgeschnitten oder sowas. Oder hat CDs überspielt auf Kassetten und konnte dann weiterhören. Die Kassetten hat man ja meistens nicht verkauft. Und das private einfach kopieren dürfen und Musik anhören dürfen, das muss auch gestattet sein. Und ist natürlich klar, dass die Musikindustrie hier und die Filmindustrie da natürlich klagt, weil die meinen, ja, wir verlieren Millionen, wir verlieren Milliarden oder sowas. Die Frage ist natürlich auch, was haben sie getan mit diesen ganzen Milliarden, um neue Konzepte, um eine Modernisierung auszuführen in ihrer Welt, quasi in ihrem Verkauf. Das haben sie ja gar nicht gemacht. Es werden immer noch CDs verkauft für über 30 Euro oder sowas, wo dann eine Single oder sowas drauf ist. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Oder 10 Lieder drauf sind von einem Interpreten. Das kann eigentlich nicht sein. Es gibt immer noch keine Möglichkeit in der analogen Welt, sagen wir mal so, sich die Musikstücke so zusammen zu klicken, wie man sie haben möchte und auf eine CD oder auf einen USB-Stick direkt zu bekommen oder sowas. Also man hängt da der Technik einfach hinterher. Es gibt natürlich jetzt Musikshops im Internet, die das Ganze so ein bisschen regeln sollen, aber dann kam halt dieser ganze DRM-Kacke dazu, die dazu geführt hat, dass wir auf unseren Autoradios zum Beispiel oder auf anderen Geräten, auf älteren Geräten nicht mehr Musik hören konnten, weil eben dieses digitale Verschlüsselungsverfahren nicht funktioniert hat auf diesen Geräten. Also die Content-Mafia hat da eine ganze Menge verschlafen und also ich bin eher dafür, dass das Urheberrecht in die Richtung geht, dass Privatkopien, solange sie privat bleiben, gestattet sein sollten. Vielleicht soll es eine Schmerzgrenze geben. Also es ist natürlich klar, dass wenn sich jetzt einer hier die 5 oder 15 neuen Kinofilme runterlädt oder sowas, also vielleicht so eine Grenze schaffen, ab so und so viel Lieder, ab so und so viel ist das nicht mehr privat Konsum, sondern schon gewerblich oder betriebsschädigend oder sowas. Vielleicht müsste man damit arbeiten. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht gibt es noch komplett andere Ideen, wie zum Beispiel, dass man quasi in einer Art Steuer dafür einzahlt, sowas wie eine GEMA für alle, die dann 5 Euro pro Monat oder im Jahr, ich weiß es nicht, irgendwie bezahlen. Dafür haben sie dann die Möglichkeit, auch ohne darin gehindert zu werden oder irgendwie Repressalien zu befürchten, Musik sich im Internet herunterzuladen. Und ich meine, es geht ja heutzutage auch. Geht man mal auf YouTube, geht man mal auf MyVideo, auf die verschiedenen Musikportale sagen, auf die Videoportale, da kann man sich Musik anhören und die wird ja dann auch zwischengespeichert auf dem Rechner. Also man kann sich die auch da runterladen, nicht direkt, aber indirekt sicherlich auch. Und warum kann denn sowas auch nicht allgemein gehen, auch für Videofilme, für Kinofilme oder sowas, wenn sich dann halt lieber einer den Kinofilm nicht im Kino anschauen möchte, sondern zu Hause anschauen möchte, dass er dann im Monat, im Jahr einen bestimmten Betrag bezahlt, vielleicht auf freiwilliger Basis erstmal, dann später vielleicht fest, ich weiß es nicht, mit der GEZ-Gebühr zusammen oder wenn die GEZ selber dafür verwenden. Also irgendwie Das wäre so meine Idee, weil das Three-Strikes-Gesetz, das funktioniert nicht. Also ich meine, einem vom Internet zu trennen, das ist halt, das wäre halt so, als ob man im Gefängnisinsassen ein Buch wegnimmt. Weil das Internet ist ja nicht nur fürs File-Sharing da, sondern das Internet ist auch ein riesiger Wissensfluss. Das ist einfach da. Das ist halt wie im letzten Jahrhundert die Bücher, die Leute hatten, um zu lesen, um sich zu bilden, um klüger zu werden. Ist halt jetzt das Internet auch dazu da, um klüger zu werden, um sich zu informieren, weil es halt eine riesen Wissensflut, eine riesen Wissensinformation besitzt. Und den Zugang zu verwehren würde halt nahezu das Ausschließen aus der Gesellschaft sein. Also würde ich jetzt immer jetzt würde ich das auch schon sagen, wenn man jetzt einem das Internet wirklich zwangsweise wegnimmt und derjenige ist darauf angewiesen, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, jemanden so von der Gesellschaft abzukoppeln, so richtig. Und das ist natürlich, ich meine, man muss einen, der hier dreimal Urheberrechtsverstöße begangen hat, nicht wie einen Gefängnisinsassen behandeln, dass er von der Gesellschaft abgeschottet leben muss. Und man kann sich nicht mehr mit Freunden treffen über Facebook, über Twitter, irgendwelche Nachrichten austauschen, im Chat gehen oder sowas, miteinander kommunizieren. Man kann sich nicht die neuesten Nachrichten herunterladen, anschauen, wann man will, sondern man ist halt angewiesen darauf, im Fernsehen zu gucken, wann die Sendung so und so läuft, falls man überhaupt einen Fernseher noch hat. Also das ist natürlich auch, das dürfen wir so nicht zulassen, dass sowas passiert. Und ich habe ja auch gesehen, schon hier zum G8-Gipfel gab es, glaube ich, auch in Frankreich eine Gegenbewegung dazu, die sich dann auch getroffen hat und auch ihren Protest dagegen geäußert hat, gegen die Äußerungen und also des französischen Internetbeauftragten. Und da gibt es halt noch so einige lustige weitere Dinge. Zum Beispiel, da sind natürlich dieses geistige Eigentum in Anführungszeichen, was natürlich auch wieder so ein genialer Begriff ist, der da wieder reingeworfen worden ist. Und ja, passend zu diesem ganz, ganz ernsten, bitteren Thema, würde ich mal sagen, wollen wir das ein bisschen mal auffrischen mit einer sehr, sehr interessanten Idee beziehungsweise sehr, sehr interessanten Sache, die ich gefunden habe. Nämlich auch passend zum G8-Gipfel und den ganzen Politikern gab es halt bei der Sendung, haltet euch fest, bei der Sendung X3, aber haltet euch fest, es gab eine CDU-Media-Night. Quasi sowas wie eine Technologie-Politiker-Party. Und das ist halt wirklich so, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach nur, jetzt finde ich den Sound nicht. Das ist einfach nur, genau. Also ein riesiger Fail im Grunde genommen. Und das Interessante dabei war, dass eben diese Extra-3-Serie, das ist so eine kleine Veräpplungsserie, ähnlich wie die Heute-Show und so weiter, die war halt da und hat dann einige der Politiker dann mal gefragt. Und dann gab es halt so grandiose, wundervolle Fragen, wie zum Beispiel, in welcher Form setzt die CDU auf neue Medien? Eine Frage zum Beispiel an den Herrn de Maizière. Der Herr de Maizière, den kennt ihr, das ist der hier.
Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalausweises steht nicht in Frage.
Und genau der hatte dann erstmal lange, lange überlegt, und konnte die Frage nicht so richtig beantworten und ich musste mich dann schon wegschmeißen, weil das lustig genug war. Aber es gibt auch noch genialere Fragen, die an einen etwas älteren Herrn gestellt worden ist. Ich habe leider den Namen vergessen, aber zum Beispiel war halt die Frage, die grandioseste Frage überhaupt: Was ist, wenn das Internet voll ist? Und der Politiker sollte dann ganz ehrlich darauf antworten, war erst auch ein bisschen was sprachlos, aber dann, wo er dann tatsächlich behauptet hat, Google wird's schon irgendwie richten. Und als ich das gehört habe, dann konnte ich mich gar nicht mehr vor Lachen im Stuhl halten und bin fast umgefallen. Und das ist halt einfach nur, das war ein Treffen von...
Na klasse, Noobs.
Genau. Ja, und wer sich das Video nochmal anschauen möchte, diese Roffelkanone, so habe ich sie genannt, kann das dann auch noch tun. Ich werde den Link natürlich auch drunter packen. Relativ viel netzpolitik.org Sachen, aber dürft ihr euch nicht dran wundern. Die haben eben sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, was ich sehr, sehr gut finde. Eine der wenigen Seiten, die da wirklich ausführlich darüber berichtet haben.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, weg von diesem politischen Thema kommen wir zu einem puren Tech-Thema, nämlich dem Release von Fedora 15 und meinem kleinen allerersten Eindruck oder Test. Zunächst einmal will ich ein paar grobe Neuerungen von Fedora 15 euch kurz vorstellen. Zum einen natürlich die größte Neuerung, natürlich GNOME 3 mit der GNOME Shell, was ich ja auch bereits in der 100. TechView Podcast Folge in dem Videochen vorgestellt habe. Und dann natürlich eine weitere große Neuerung, Systemd, der System 5 Init Ersatz, den ich ja auch schon bereits in Folge 94 auch wieder eine Videofolge vorgestellt habe. Also, falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch da nochmal informieren, das euch anschauen. Daneben bringt Fedora, also neben diesen neuen Änderungen, auch einen 2.6.38er Kernel mit sich und kommt, falls unterstützt, auch mit einer Neuheit für ja, Netzwerkenthusiasten, Netzwerkexperten. Daher nämlich der Namensgebung von Netzwerkgeräten. Die orientiert sich jetzt eher an dem BIOS-Gerätenamen. Also man bekommt unter Umständen nicht mehr ETH 0 als ja, ganz normales Netzwerkgerät, sondern P2 Raute 1 zum Beispiel für PCI Steckplatz 2 Gerät 1 oder irgendwie sowas als Gerätename für die Netzwerkkarte angezeigt. Also es gibt eine neue Möglichkeit, da Netzwerkname natürlich, also Netzwerknamen einzublenden, oder die werden halt neu eingebunden. Für Leute, die einen Server betreiben, natürlich ultra wichtig, dass, wenn sie da eine Konfiguration machen, das beachten müssen. Weiterhin wird immer noch Group Legacy, also Group 1, immer noch als Standard verwendet in Fedora 15. Hat mich ein bisschen gewundert, aber dazu komme ich jetzt auch gleich noch zu. Man kann es durch Group 2 allerdings ersetzen. Group 2 ist in einer sehr aktuellen Version dabei. Man kann es sogar, glaube ich, direkt in dem Live-DVD-Medium, Installations-DVD-Medium, kann man das auch auswählen, aber bei der Live-CD und dem Live-CD-Medium kann man es nicht auswählen. Und was man im Live-Medium auch nicht auswählen kann, ist die Unterstützung für ButterFS, also das neue Dateisystem, das irgendwann mal X4 ablösen soll und super geniale Features mit sich bringen soll und so eine Art ZFS-Killer sein soll, was ja für Linux nicht erscheinen kann wegen der Inkompatibilität in der Lizenz. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch eine ButterFS Root Boot Unterstützung. Also ihr könnt jetzt auch von ButterFS direkt booten, ohne eine extra Boot-Partition in X3, 4 oder sowas anzulegen. Und das wird allerdings eben nur von der ganz normalen Installations-CD unterstützt oder Installations-DVD, nicht vom Live-Medium. Und wer mehr erfahren möchte natürlich zu Fedora, kann sich auf fedoraproject.org darüber informieren. So, das sind die Notizen, die ich am Laptop habe, am PC habe, am Bildschirm. Und jetzt komme ich zu den Notizen, ganz altmodischen Notizen, die ich mit dem Papier und Bleistift gemacht habe, zu meinem kleinen Test von Fedora 15 hier bei mir auf meinem PC. Ich habe ja schon erzählt, das ist der PC, den ich benutze für diese Aufnahme hier, für diese Soundaufnahme. Und das Interessante bei diesem PC ist, dass er bereits 10 Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe nochmal nachgerechnet, das ist ein 10 Jahre alter Rechner mit einem Asus A7 N8XX Mainboard und einem AMD Athlon Single Core 2600er Plus und 1,2 GB RAM. Dann noch eine 160 GB Festplatte, glaube ich, und eine 40 GB Festplatte oder 120 GB Festplatte und eine 80 GB Festplatte, irgendwie sowas. Also insgesamt 200 GB stehen mir da zur Verfügung. Ich habe das klassische System, was ich da normalerweise drauf habe, ein 7S, ich glaube 2.0 ist es noch, sogar mit ein paar 3.0 Upgrades, habe ich noch drauf laufen auf dem PC. Ich habe also eine parallele Installation von Fedora 15 durchgeführt und die Installation von einem Live-Medium durchgeführt. Also ich habe eine ganz normale Desktop-Live-CD mit GNOME 3 runtergeladen und dann wollte ich das auch installieren. Und dann ja, musste ich quasi durch die Odyssee rennen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Also die Installation verläuft im Groben und Ganzen alles so wie bei der vorherigen Version, also ganz wie gewohnt im Grunde genommen. Falls man die Fedora 14 Version installiert hat, kann man das in 15 auch machen. Andere Linux-Distris werden leider nicht automatisch erkannt, ist mir aufgefallen. Also ich hatte ja noch ein 7S 2.0 und habe noch ein 7S 2.0 parallel installiert. In der Group-Installations-Manager im Grunde genommen wurde mir halt eben nur Fedora angezeigt. Und ich musste mir dann eigene Einträge hinzufügen, die man da einfach auch hinzufügen kann. Jedoch habe ich dann später festgestellt, das hat nicht so viel gebracht. aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Der Installationsverlauf war dann auch interessant, weil ich dann im Grunde genommen gedacht habe, ja, jetzt installiert das, verläuft auch relativ schnell. Nur dann hatte ich das Pech, dass eben mir gemeldet worden ist, ja, die CD sei kaputt, die Installation muss abgebrochen werden. Ich kann es nochmal neu versuchen, habe es dann dreimal versucht, hat nicht funktioniert. Habe mir gedacht, verdammt. Und dann habe ich halt erst im zweiten Anlauf habe ich es dann, oder im dritten Anlauf habe ich es erst hinbekommen, habe es dann geschafft, mit Hilfe des CD-Mediums, weil mein Rechner hier, der ist 10 Jahre alt, der kann nicht von USB booten, habe ich mir trotzdem den USB-Stick Adora Fedora 15 und habe die CD dann benutzt, dazu zu booten bis zu dem Menü, bis zum ISO-Linux-Boot-Menü. Dann in diese Bootzeile angepasst, dass mein USB-Stick genommen wird, also die UUID des USB-Sticks eingetragen, anstatt das Label der CD, also Fedora bla irgendwas ISO, ausliest, soll er diese UUID benutzen als Root-Medium. Und das hat auch dann geklappt. Es hat relativ flott gebootet, da muss ich ganz ehrlich sagen. Von USB bootet es sogar schneller als von der Festplatte. Obwohl die Festplatte 7200 Umdrehungen hat, also keine ultra langsame Festplatte ist, sondern eher eine modernere Festplatte ist, auch wenn es eine IDE-Festplatte ist. Und die Installation verlief dann auch relativ schnell und flott. Das lag natürlich dann am USB-Stick. Ich habe dann die CD, soweit wie sie funktioniert hat, hat es 10, 15 Minuten gedauert, bis dann halt diese Fehlermeldung kam. Das war kurz vor Ende der Installation. Die Installation per USB-Stick hat dann wirklich nur knapp 5 bis 10 Minuten dauert das Ganze nur. Bei mir hat es also so 6 Minuten gedauert ungefähr. Und danach erfolgt halt ganz normal, wie man es von Fedora gewohnt ist, auch ein Reboot. Und nach dem Reboot gibt es halt einen Ersteinrichtungsdialog, der, je nachdem wie schnell man da durchklickt, dann auch knapp 2 Minuten dauert, wo man auch sein Benutzerkonto einrichtet im Grunde genommen und darauf achten muss, dass man ein sicheres Passwort verwendet. Und ja, dann kann man direkt auf den Desktop gelangen. Das Interessante hierbei ist, dass ich in der ganzen, während der ganzen Live-Sitzung und auch während der Installation das Problem hatte, auch vor der Installation, also als ich im Bootmenü war, dass mir keine Sprachauswahl irgendwie erschienen ist. Bei Fedora 14 war es ja noch so, dass er jedenfalls war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei anderen war, dass er nicht direkt in den Desktop gebootet ist, sondern in den Anmeldemanager und ich dann auf diesen Live-Benutzer klicken konnte und mir dann auswählen konnte, was für eine Tastaturlayout und was für eine Sprache ich haben möchte und dann auf Login klicken konnte und mich dann anmelden konnte in GNOME 2. Das ist hier nicht mehr möglich. Also hier bootet er direkt in den Desktop. Man kann sich zwar ausloggen, aber man kriegt keine Sprachauswahl. Und man kann natürlich die Sprache in den Systemeinstellungen schnell finden. Das habe ich aber erst nach der Installation gemacht, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt hier schon Deutsch auswähle oder deutsche Tastatur auswähle, habe ich im Installationsmanager vielleicht die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Das ist aber auch nicht möglich. Das heißt, man muss es dann später, nachdem es installiert worden ist, auf Englisch dann in den Systemeinstellungen umstellen oder man macht es sofort in den Systemeinstellungen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er das dann auch übernimmt fürs installierte System. Also selbst im GDM kann man die Sprache auch nicht einstellen und auch die Sitzungseinstellungen habe ich jetzt nicht gefunden. Ich bin es gewohnt eigentlich aus vorigen Versionen, dass man so eine Failsafe-X-Sitzung starten kann oder sowas. Das habe ich jetzt nicht gefunden, dass man das irgendwie starten kann, sondern nur halt eben die GNOME 3-Oberfläche. Nach der Installation habe ich dann auch mal direkt Updates ausgeführt. Es gab 112 Updates, relativ viele, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, vor allen Dingen, dass die GNOME 3er-Version auf 3.0.2 aktualisiert worden ist. Auf der Live-CD war 3.0.1 noch aktuell drauf. Und dann habe ich, beziehungsweise musste ich mir Group 2 dann doch installieren, weil eben die Booteinträge, die ich manuell erstellt habe mit diesem Assistenten, Installationsassistenten, um halt eben die anderen Partitionen zu booten, wo auch Linux drauf installiert war, sogar 2 verschiedene Linux-Versionen drauf installiert waren, hat er ja nicht erkannt gehabt und das hat nicht funktioniert. Ganz einfach. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, installiere ich mir Group 2, habe mir keine große Anleitung da irgendwie überlegt, sondern bin in den Paketmanager reingegangen, das kriegt man ja relativ schnell raus hier, wo der ist, einfach in Aktivitäten, auf Aktivitäten mit der Maus gehen und dann einfach im Suchbegriff Installation eingeben oder Software eingeben und schon wird einem der Installationsmanager angezeigt und man kann dann diesen auch auswählen. Und Group 2 wurde auch direkt gefunden. Ich kann es auch direkt installieren. Die Installation verlief relativ problemlos. Was natürlich blöd ist, er richtet nicht automatisch irgendwie Group 2 ein, also mit den Partitionen und erstellt eine Boot-Konfiguration oder sowas. sondern Group 1, also Group Legacy, bleibt immer noch installiert. Man muss es erstmal deinstallieren, das Group Legacy. Dann muss man noch eine ganze Menge andere Sachen für Group 2, für die Autoerkennung von anderen Betriebssystemen, muss man sich OS Prober installieren und auch GetText, was ich ein bisschen seltsam finde, dass wenn ich Group 2 und OS Prober installiere, dass ich dann, wenn ich eine Group 2-mk-conf mache, -o/boot/group/cfg mache, dann bricht er eben bei dieser Konfiguration einfach ab, weil eben GetText fehlt und er dieses OS-Prober-Gedönse machen möchte, aber GetText fehlt und das wird dann in der Konsole dann auch, also im Terminal auch angezeigt, dass da was fehlt und dann muss ich GetText, musste ich dann auch noch nachinstallieren. Und dann natürlich Group 2 musste ich auch manuell in den MBR schreiben. Das ist natürlich auch, also mit Group 2 Install ging natürlich relativ einfach, weil ich einen MBR benutzt habe. Falls ihr aber was Komplizierteres habt und gerade für Anfänger finde ich das dann doch ein bisschen anstrengend. Also man muss sagen, dadurch, dass halt GNOME 3 mitgeliefert worden ist bei Fedora, hat man natürlich die Usability von Fedora so ein bisschen erhöht und gesteigert, weil natürlich GNOME 3 so an neue Nutzer, an Neulinge, an ja, Umsteiger vielleicht nicht so, aber an neue Computerneulinge gerichtet ist. Und da könnte man fast GNOME 3 und Fedora 15 schon für Einsteiger quasi empfehlen. Allerdings gibt es halt so ein paar Stolpersteine. Das eine ist halt, wie gesagt, wenn ihr eine zweite Partition habt, wo ein Linux drauf ist, zumindest, wie das mit Windows aussieht, weiß ich nicht, hat der Installationsassistent bei mir, zumindest auf dem Live-Medium, keine weitere Linux-Partition gefunden, kein weiteres Linux gefunden und ich hatte dann halt nur im Bootmenü Fedora zur Auswahl und das hätte auch ein Einsteiger nicht anders hinkriegen können und eine selbstständige Konfiguration oder sowas, die funktioniert auch nicht so gut, gerade wenn man sich mal überlegt, dass vorher die vorherige Linux-Distribution vielleicht auch einen Group in den MR geschrieben hat und der jetzt überschrieben wird, dann ist es natürlich klar, dass man hier nicht einfach eine Partition eintragen kann, sondern man irgendwie Group anweisen muss, dann die Einträge zu übernehmen. Das klappt allerdings leider nicht. Ich weiß nicht, wie es beim installierten Medium aussieht oder bei diesem Installationsmedium oder der DVD aussieht, ob es dort besser funktioniert, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, ich glaube, bei der Installations-DVD kann man auch Group 2 auswählen, anstatt Group 1 sich installieren zu müssen. Hat, glaube ich, sogar die Wahl auch noch zwischen Lilo Group und Group 2. Und ja, insgesamt bin ich dann doch ja relativ geteilt, was das jetzt angeht, was Fedora 15 für Einsteiger angeht. Man muss sagen, die Desktop-Oberfläche ist ultra einfach gehalten. Es gibt immer noch halt so ein paar Stolpersteine für Einsteiger, dass man wenig darauf hingewiesen wird, muss man sagen, auf offiziellen Seiten von Fedora, dass es halt eben die RPM Fusion Quelle gibt, damit man sich MP3s hören, damit man MP3s hören kann und H.264 Codec sich runterladen kann, um sich Videos anzuschauen. Der Codec Buddy oder wie der heißt, also diese automatische Codec Installation funktioniert ja nur, wenn RPM Fusion auch wirklich aktiviert ist. Ansonsten meldet halt immer gab einen Fehler, informieren sich hier. Klickt man drauf, kriegt man dann Informationen, warum jetzt eben diese Video- oder Audiodatei nicht abgespielt werden kann. Nur auf Englisch die Informationen. Ich habe das System auf Deutsch gestellt, also keine Angst, die Informationen waren nur auf Englisch vorhanden. Also für Einsteiger, die jetzt auch des Englischen nicht so mächtig sind, ist das natürlich nicht gerade sehr schön. Es muss also jemand einrichten, sagen wir mal so, wenn es ein Einsteiger tatsächlich benutzen möchte und so Sachen wie RPM Fusion aktivieren, MP3 installieren, MP3-Codec-Support, MP4-Codec-Support und vielleicht auch noch einen Flash-Player installieren, je nachdem. Firefox 401 wird mitgeliefert und funktioniert relativ gut. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, leider hat man nicht irgendwie die Chance genutzt, auf YouTube zum Beispiel HTML5 Support einzustellen, was man hätte machen können, damit man dann auf YouTube direkt Videos sich anschauen kann. Stattdessen werden halt die Videos im nicht vorhandenen Flashplayer werden die versucht zu laden. Dann kommt halt im Firefox die Möglichkeit, fehlendes Plugin nachzuinstallieren. Klickt man darauf, sagt er irgendwie, ja, Plugin konnte nicht gefunden werden und man klickt auf Fertigstellen und denkt sich, ja, kacke, funktioniert nicht. Man kann natürlich auf die Adobe-Seite gehen und sich das RPM runterladen oder das Yum-RPM, was dann automatisch das Ganze einbindet. Das ist aber auch für Einsteiger, glaube ich, nicht gerade so der einfachste Fall, das zu machen. Also deshalb bin ich da ein bisschen gespalten und muss ganz ehrlich sagen, Falls es einem Einsteiger vor die Nase setzen wollt, dann müsst ihr schon etwas vorher konfigurieren oder ihr müsst sicher sein, dass er die und die Features nicht benutzt. Ansonsten bin ich recht zufrieden. Also dieser 10 Jahre alte Rechner läuft relativ flott und auch die Effekte laufen mit der Nvidia-Karte, die hier drin ist, wunderbar und dem freien Nouveau-Treiber. Ich habe da also keinen Bedarf, jetzt den Nvidia-Treiber zu installieren, weil ich hier keine Spiele spielen möchte, ohnehin nicht. Und die Anzeige ist relativ flott und schnell und funktioniert halt so, wie ich das eigentlich erwarte von dem System. GNOME 3 ist natürlich auch wunderschön anzusehen und man kann damit wunderbar arbeiten. Und ich bin wirklich begeistert von dem GNOME 3, von der Usability und die Konfigurationsmöglichkeiten, die vermisse ich gar nicht mal so. Ich bin ja eher KDE-User und muss ganz ehrlich sagen, die Standardwerte, die hier GNOME 3 mitliefert, reichen zumindest für die Aktivität, die ich hier mache, nur an meinem PC, um Audiocasts aufzunehmen, reicht die vollkommen aus und ein bisschen was im Websurfen vielleicht nebenbei, um zu schauen, ob es was Neues gibt, was Neues oder Interessantes. Das funktioniert also ohne Probleme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Fedora 15, da bin ich doch schon begeistert. GNOME 3 macht eine ganze Menge her. Und auch die Hardware-Konfiguration ist relativ einfach, gibt keine Probleme, die ich hier habe. Natürlich in Sachen Usability, da hätte man vielleicht sich nicht nur auf GNOME 3 Vanilla stürzen können, sondern vielleicht was besser machen können, wie zum Beispiel, dass der Ausschaltknopf eben nicht mehr vorhanden ist. Das macht bei dem Rechner wenig Sinn, weil ich den ausschalten muss. Muss ich halt eben die Alt-Taste gedrückt halten und ins Menü gehen. Dann wird mir erst Ausschalten angezeigt. Ansonsten heißt das ganze Bereitschaftsmodus, was wahrscheinlich Standby to Festplatte, Standby to Harddisk ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich weiß es noch, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich würde sogar sagen, es wird nicht funktionieren, aber das kann man ja gleich nochmal testen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, GNOME 3 für Einsteiger, für die Leute, die also nur im Internet surfen wollen und ein bisschen was vielleicht an Software machen wollen und so, ist das sicherlich gut geeignet. Für ja die Profi-User, die kommen sicherlich auch zurecht mit dem ganzen GNOME, aber die stören sich vielleicht etwas daran, dass es halt wenig Einstellungsmöglichkeiten standardmäßig gibt in Fedora und GNOME allgemein. Und da gibt es natürlich auch das sogenannte GNOME Tweak Tool. Und lasst mich nicht lügen, ich schaue gerade mal nach, ob es auch schon vorhanden ist. Ich mache einfach mal ein Yum Search GNOME Tweak. Und falls ich mich nicht irre, gibt es das auch schon. Jetzt aktualisiert er natürlich alle Quelllisten. Das ist das, was mir bei Yum manchmal auf die Nerven geht. Ich mache eine ganz normale Suche. Kann er das nicht auch im Cache machen? Ansonsten muss ich sagen, Paketmanagement oder sowas, da hatte ich ja bei Fedora 14 Probleme, dass es ultra langsam war oder kein Server erreichbar war. Das habe ich jetzt nicht mehr gehabt. Die Server waren alle erreichbar und die Pakete, die Updates, die gingen relativ flott von der Hand. Kann natürlich auch sein, ich habe jetzt Fedora 15 so ein bisschen was später getestet nach dem Release. Ja, ich habe jetzt GNOME Tweak Tool auch gefunden, das heißt, das ist auch mit dabei, also für die Power-User unter euch, die können sich GNOME Tweak Tool runterladen, können dann das Design so ein bisschen was verändern und können dann sich zum Beispiel auch Desktop-Icons anzeigen lassen, was natürlich auch für den Power-User eventuell sehr, sehr nützlich sein könnte. Mein Fazit von Fedora 15 ist, es läuft relativ flüssig, auch auf einem 10 Jahre alten Rechner, muss man ganz ehrlich sagen. Hat natürlich verhältnismäßig viel RAM und einen relativ guten Prozessor und eine gute Grafikkarte, sodass das auch flüssig laufen müsste eigentlich. Gab wenig Probleme mit dem ganzen System. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat oder wo man dann Systemd gemerkt hat, ist beim Starten, weil das Starten deutlich langsamer verläuft als zum Beispiel mein parallel installiertes 7OS 2.0, was ja noch Upstart benutzt und basiert halt noch auf Ubuntu 9.10, glaube ich, oder so, was gerade jetzt abgelaufen ist. Also das ist noch richtig alt und das startet tatsächlich schneller, selbst mit verschlüsselter Home-Partition und so weiter. Startet es schneller als Fedora 15, was irgendwie hängen bleibt. Ich kann es euch immer sagen, ich habe es mir aufgeschrieben, an dem Punkt Recreated Volatile Files and Directories. Und dann hängt es erstmal ein paar Minuten und dann fangen auf einmal alle normalen Init-Skripts an, sich zu starten irgendwie. Und dann irgendwann kommt dann die grafische Oberfläche. Woran es jetzt liegt, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es irgendwie ein Bug. Vielleicht hat es mit den IDE-Festplatten zu tun. Oder dem System selbst, dass es einfach das nicht auf die Reihe bekommt. Oder es liegt tatsächlich an Systemd, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, ansonsten habe ich Systemd nicht gemerkt, also ist mir nicht negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern ist eher im Gegenteil gewesen, dass man hat es nicht gemerkt und das ist, glaube ich, das Schönste, wenn man so eine Technologie als Benutzer gar nicht merkt, die im Hintergrund funktioniert und für Stabilität sorgt und auch für ein besseres Management unter den Programmen selber. Und also insgesamt mein Fazit, Fedora 15 durchaus lohnenswert sich anzuschauen. Sehr, sehr interessant für diejenigen, die eine GNOME 3 Oberfläche mal haben wollen, die vielleicht auch ein System einrichten wollen für einen Kollegen, für die Eltern, für die Großeltern, wie auch immer, die wenig Erfahrung haben mit dem Computer und für die Leute ist es natürlich auch eine geeignete Distribution, aber man muss sie halt eben einrichten für solche Leute. Das ist für dasselbe Einrichten ist nicht so einfach. Zum einen, weil der Installer ein bisschen was komplexer ist. Man hat mehr Einstellungsmöglichkeiten. Man arbeitet mit Fachtermini, die einem normalen Benutzer wahrscheinlich nicht so geläufig sind. Und man muss einige Sachen machen. Hier Group und Group 2, da bin ich eher der Meinung, dass man mit Group Legacy, den Weg mit Group Legacy, die man hier gegangen ist, dass es eher der falsche ist beim Live-Medium. Da hätte man doch Group 2 doch einsetzen können. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich ausgereift ist. In der Version 1.9, glaube ich, ist es ja auch erschienen vor kurzem. Und dann auch relativ gut funktioniert. Ich hatte da keine Probleme mit auf diesem System. Es ist, wie gesagt, ein älteres System mit vorigen Group-Versionen. Ich glaube, es war Group 1.9.7 Beta irgendwas. Da hatte ich starke, massive Probleme mit dem Group 2 und musste dann auf Group 1 downgraden quasi. Aber mit der neuen Group-Version hier, die auch bei Fedora 2, die Group-2-Version, die bei Fedora 15 ausgeliefert wird, hatte ich da keine Probleme. Das funktioniert genauso flott wie auch bei den vorherigen Group-Versionen. Also insgesamt eine durchaus empfehlende Distribution. Ladet sie euch runter, testet sie als Live-CD oder auf einem Live-USB-Stick. Ich kann euch sagen, Live-USB-Stick, das macht wirklich was her, das lädt richtig schnell und vielleicht habt ihr was gelernt, dieser kleine Swap-Trick, so nenne ich den ganzen Swap-Trick. Also falls ihr einen Laptop oder einen Computer, einen älteren habt, so wie meiner hier, 10 Jahre alt, der nicht von USB booten kann, könnt ihr einfach sagen, ihr müsst natürlich vorher die UUID eures USB-Sticks auslesen. Wie ihr das macht, da müsst ihr euch selber mal euch anschauen, wie es funktioniert und könnt dann natürlich sagen, in der Bootzeile, falls ihr also auf das CD-Boot-Menü kommt, in der Bootzeile mit Tab einfach vorher mit Escape natürlich ins Boot-Menü reingehen, mit Tab einfach das File-System oder Live-Label umbenennen in UUID gleich, dann die UUID-Nummer eingeben von eurem USB-Stick, dann startet das Ganze von USB und ist dann doppelt so schnell wie von CD mindestens. Außer ihr habt USB 1.1, dann könnte es vielleicht knapp werden mit der Geschwindigkeit. Ansonsten, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze ist auch alles wunderbar schön aufgenommen worden hier auf diesem Fedora 15-Rechner. Und ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. Ja, kein richtiger Outtake dieses Mal, aber ich habe wieder einen Sound, der passen könnte zu Politikern, die richtig zocken können. Aber die Politiker sind leider nicht mehr im Amt, die richtig coolen, wie der hier zum Beispiel.
So, jetzt wollen wir mal zocken.
Genau. Geil.